Bei dem Delivery Hero Gründer hatten wir ein Startup verkauft. Das war ein quasi nonstelliger Exit. Und ich glaube, die Angestellten hatten Optionen für Strike Price 1 Euro und haben am Ende 5 Euro pro Option bekommen oder sowas. Wollte mich verarschen. Ich habe ja irgendwie 2 Jahre lang hart gearbeitet und ich kriege jetzt irgendwie 500 Euro, während die Investoren quasi ihr Geld zurückbekommen. Hey Mike, irgendwie, du hast ja jetzt irgendwie ganz viel Geld verdient. Ich habe hier ein Startup, ich habe den Immo-Deal, ich möchte irgendwelche Orangenhaine in Spanien verkaufen, was es auch so gibt. So am Anfang relativ hart konkrete Investments betrifft, einfach mal zu stoppen. Die life-changing Opportunity, die es nur einmal so gibt, die kommt gefühlt jeden Monat irgendwie rum.
Was passiert eigentlich, wenn der Startup-Traum wahr wird? Jahrelang dreht sich für Gründer wie dich alles um Produkt, Kunden, Investoren, die Organisation. Wie bekomme ich diese Firma zum Laufen? Aber kaum jemand denkt darüber nach, was mache ich eigentlich, wenn das alles wirklich so funktioniert und ich vielleicht doch mal viel Geld auf dem Konto liegen habe. Genau darüber spricht heute Seriengründer Mike Malko mit Jan Voss. Jan hat seine Karriere bei Goldman Sachs begonnen, war bei Team Europe und hat dann angefangen, zum Beispiel das Geld für die Gründer von Colibri Games, die ja an Ubisoft verkauft haben, zu verwalten und verwaltet heute für einige der erfolgreichsten Gründer Europas das Kapital als Family Office. Seinen Kunden hilft er dabei, das Geld möglichst sinnvoll anzulegen und zu strukturieren. In dieser Episode geht es um die Fragen, die kommen, wenn alles funktioniert und der Erfolg kommt, um daraus auch abzuleiten, was du heute vielleicht schon tun kannst. Das sind unter anderem Fragen wie: Wie strukturiere ich eigentlich mein Vermögen sinnvoll und steueroptimiert? Welche Fehler machen Gründer nach dem Exit immer wieder? Wie gehe ich mit der emotionalen Realität um, plötzlich zweistellige Millionenbeträge zu besitzen? Und wie vermeide ich Ablenkungen, um weiterhin die richtigen Prioritäten zu setzen? Das heute bei Unicorn Bakery ist kein Gespräch darüber, wie man ein Startup gründet, sondern wie man damit umgeht, wenn es erfolgreich wird, um wirklich selbst sich für die Zukunft aufzustellen und natürlich auch daraus abzuleiten, was du heute als Gründer schon machen kannst, um Vermögensaufbau von vornherein mitzudenken. Wenn du wissen willst, wie Gründer einen Exit nicht nur kurzfristig feiern, sondern wirklich langfristig nachhaltig managen, dann bekommst du heute exklusive Einblicke hinter die Kulissen, die sonst gar nicht so einfach zu bekommen sind. Deswegen viel Spaß bei dieser Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und hier kommen Mike Malko und Jan Voss.
Hey Jan, wie ist die Lage?
Gut, und bei dir?
Ich kann mich nicht beklagen. Freut mich sehr, dich heute hier dabei zu haben. Vielleicht erstmal, um reinzustarten, erzähl doch mal den Zuhörern etwas mehr zu dem, was du machst und wie du dahin gekommen bist.
Liebend gerne. Ich bin gebürtiger Schwabe, in Süddeutschland aufgewachsen, dort in Reutlingen studiert und an der zweiten Studienhälfte war ich in den USA und da hat dann auch so ein bisschen mein Karrierepfad begonnen, musste dann Pflichtpraktikum machen und hatte dann die Chance, zu Goldman Sachs ins Wealth Management in San Francisco zu gehen. Dachte so, hey, Goldman, geil, Traum jedes BWLers, San Francisco klingt auch cool, Wealth Management, so keine Ahnung, aber kann ja nicht so schlimm sein. Ich habe tatsächlich darin dann so ein bisschen meine Bestimmung gefunden, weil natürlich bei Goldman, ich sage mal, ist jetzt nicht Kleinanleger und dubiose Aktienfonds verkaufen, sondern ich sage mal hochvermögende Individuen, 10 Millionen Euro Vermögen, so als Minimum letztendlich in sehr komplexen, anlageklassenübergreifenden Vermögensthemen unterstützen. So von dem reichen Erben bis hin zu hocherfolgreichen Investoren helfen bei simplen wie komplexen Dingen. Und habe dann so für mich entschieden, so hey, das ist das, was ich machen möchte. Bin dann bei Goldman in Frankfurt gestartet, war da dann 2 Jahre und bin jetzt seit 2018 hier in Berlin. Und es war auf der Family Office Seite zuerst aktiv gewesen, hatte damals für den Delivery Hero Gründer gearbeitet, kurz nach dem Börsengang, als der simpel gesagt einen Hiwi gebraucht hat für seine ganzen Vermögensthemen. Das war vor allem sehr, sehr venture-lastig, einige sehr spannende Beteiligungen, die ich damit begleiten durfte. Miles Mobility, Volocopter, Enpal, wir hatten eins von diesen Kickscooter-Startups. War wirklich eine sehr, sehr spannende, sehr arbeitsreiche Zeit, aber am Ende mir doch vielleicht ein bisschen zu venture-lastig und durfte dann für die 3 Colibri Games Gründer, über die wir uns ja auch letztendlich kennen, letztendlich für die 3 nach ihrem Erfolg gleich Exit das Family Office aufsetzen. Hab da für die 3, ich sag mal, nicht in fast alles investiert, außer Hedgefonds von langweilig Aktienanleihen, Private Equity, Venture Capital, genau, Direktbeteiligung, Krypto, Immobilien, alles, was es so gibt, das Team aufgebaut, die Steuerstruktur entwickelt und hatte da wirklich eine sehr spannende Zeit. Ich sag mal, für 3 auch wirklich sehr spannende Unternehmer, das Vermögen mal ganzheitlich zu strukturieren und zu verwalten. Letztendlich haben die Jungs aber, ich sag mal, wieder den, finde ich, richtigen Schritt gegangen, gesagt, sie gehen wieder alle 3 zurück ins Unternehmertum, deswegen haben die Investments sich so ein bisschen simplifiziert und im Rahmen dessen habe ich mich letztendlich genau in diesem Themenfeld sehr selbstständig gemacht und betreut inzwischen mit 2 Mitstreitern zusammen, ja, vor allem, ich sag mal, vermögende Unternehmerinnen, Unternehmer, Gründerinnen, Gründer bei allen ihren Vermögensthemen und versucht die ganze Sache, ich sag mal, etwas zeitgemäßer zu machen, als es vielleicht so die traditionellen Marktteilnehmer so tun.
Das war eine sehr hilfreiche Intro und vielleicht nochmal auch ein bisschen mehr Kontext dazu, warum ich gedacht habe, dass das eine sehr spannende Konversation sein wird. 2 Hauptgründe. Zum einen, wir reden hier bei Unicorn Bakery immer sehr viel darüber auch, wie gründet man ein Unternehmen, wie schafft man es, die Kunden zu gewinnen, wie baut man Product, also wirklich alles, was ein Startup-Founder irgendwie so braucht. Und ab und zu beschäftigen wir uns aber auch damit, was ist denn, wenn es irgendwie richtig gut gelaufen ist? Und was ist, wenn man dann wirklich irgendwann sehr viel Geld gemacht hat, was ja im Endeffekt auch das Ziel eines Startups ist, dass die Gründer, die Mitarbeiter und alle Investoren am Ende mit sehr viel mehr Geld wieder da rauskommen aus der ganzen Geschichte als irgendwie am Anfang. Und es gibt aber dann natürlich sehr viele Fragen, die man sich dann als Gründer irgendwann stellen muss, über die man sich meistens vorher noch nicht so viele Gedanken gemacht hat, weil Gründertum eben eine der wenigen Arten und Weisen ist, wie man eben in relativ kurzer Zeit von sehr wenig Geld zu sehr viel Geld kommen kann. Das gibt es ja in den meisten Branchen nicht so in der Art. Da arbeitet man sich irgendwie langsam hoch oder es gibt irgendwie, man erbt vielleicht irgendwas. Das ist natürlich nochmal ein anderer Vorgang, hast du eben selber gesagt. Aber genau, das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann, dass es, glaube ich, wenig Leute gibt, die da so viel gute Einblicke geben können wie du. Und wir kennen uns jetzt auch irgendwie schon was länger und haben irgendwie dann teilweise auch irgendwie intensiver gesprochen. Aber auch vor allem dein Content auf LinkedIn ist immer sehr hilfreich, um verschiedene Sachen auch zu verstehen und zu beleuchten. Aber vielleicht fangen wir einfach mal irgendwie am Anfang an, beziehungsweise für die Gründer am Ende. Ich bin jetzt kurz davor, irgendwie hypothetisch, ein Gründer ist davor, irgendwie sein Unternehmen zu verkaufen, einen großen Batzen Geld auf einmal zu machen. Was sind Dinge, mit denen man sich an dieser Stelle erstmal beschäftigen sollte? Außer natürlich, dass der Deal durchgeht, dass alle Beteiligten irgendwie mit einem guten Deal irgendwie am Ende nach Hause laufen. Was sind Dinge, an die man vielleicht noch nicht denkt? Wo fängt man an?
Genau. Vielen Dank für die sehr nette Einleitung. Freut mich natürlich immer sehr zu hören, aber hast du ja auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass dir der Content gut gefällt. Genau, wo fängt man letztendlich an? Also ich glaube, wie du schon meintest, wichtigster Punkt ist erstmal die Sache in trockene Tücher zu bringen. Also ich sag mal, oft erlebt man ja so ein bisschen, wenn man jetzt nochmal ganz an den Anfang zurückgeht, dass natürlich auch manche Gründerinnen und Gründer so ein bisschen den Karren vors Pferd spannen. So, ich gründe mein Startup ganz am Anfang als AG, weil ich möchte ja mal irgendwann in die Börse gehen. Oder auch, bin ich selber auch teilweise, ich sag mal, ein bisschen schuldig dabei, so, wie kann man denn an Tag 1 schon ganz, ganz komplexe Strukturen bauen, dass, wenn ich dann mal verkaufe, dass irgendwie alles möglichst steuerlich effizient geht. Wir können auf dieses ganze Thema, was macht man sozusagen vielleicht auch früher als Gründer, gerne nachher vielleicht auch nochmal ein bisschen eingehen, aber ich sag mal, wenn man an den Punkt kommt, ich habe jetzt verkauft, ich glaube, der wichtigste Punkt erstmal ist, sich drüber zu freuen. Weil, wie du schon sagtest, so, das ist, glaube ich, so ein bisschen die harte Realität. Das hatte auch die Anna Adex in einem anderen Podcast mit Fabian zuletzt mal schön erzählt. So, Gründer haben ja eigentlich immer so ein bisschen das schlechteste Risk-Reward sozusagen. Die Mitarbeiter kriegen ihr gutes Gehalt und ich sag mal, für die ist idealerweise der ESOP halt so ein bisschen die Cherry on top, wenn es gut läuft. Für die VCs, wenn man nach Power Law investiert oder auch die Angels, die streuen ja ESOP relativ breit so. Wenn es einen klappt, ist super. Wenn eins nicht klappt, passiert halt, aber natürlich als Gründerin, Gründer sozusagen, man hat alle Eggs in one basket, das heißt, die Chance ist leider doch statistisch sehr hoch, dass es nicht klappt, das heißt, wenn es dann mal klappt, glaube ich, vor allem wichtig ist einfach da so drüber mal zu freuen und, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sein, auch nicht direkt irgendwie Sachen zu überstürzen, weil, was ich immer wieder erlebe bei Leuten und da haben wir sicherlich auch in manchen Phasen dazu gehört, so, man hat jetzt diesen Luxus, man hat 10 Millionen Euro oder vielleicht viel, viel mehr Geld auf dem Konto und das ist natürlich erstmal die Frage, was möchte ich machen, so Exits sind ja meistens auch irgendwie ein bisschen public, das heißt, viele klopfen an, so, hey, Mike, irgendwie, du hast ja jetzt irgendwie ganz viel Geld verdient, ich habe hier ein Startup, ich habe den Immo-Deal, ich möchte irgendwelche Orangenhaine in Spanien verkaufen, was es auch so gibt, so. Und da würde ich dich wahrscheinlich auch so einschätzen, ich sag mal, als Startup, man ist ja auch irgendwie so ein bisschen neugierig, ne? So alles klingt cool, so alles ist irgendwie die Opportunity, wo man was machen kann. Das heißt, man schaut sich erstmal alles an. Und da würde ich eben erstmal raten, am Anfang relativ hart alles quasi konkrete Investments betrifft, einfach mal zu stoppen. Also quasi nicht direkt anfangen, welcher Deal klingt hier gut, sollte ich hier Hedgefonds machen, soll ich da Aktien machen, dann würde ich mal sagen, geh doch nochmal einen Schritt zurück und stell jetzt erstmal so ein bisschen die Frage, wie es für dich irgendwie weitergehen soll. Also kriegt natürlich Exits, wo man sagt, okay, hier, liebe Gründer, ihr habt jetzt 100 Millionen Euro, tschüss. Viel Gänge sind natürlich Strukturen, wo man als Manager noch mit dabei bleibt, wo man vielleicht sogar einen Earnout hat, wo man sagt, okay, ich habe jetzt am Anfang 10 Millionen Euro bekommen und dann, wenn alles gut läuft, kriege ich nochmal weitere 10, 20, 30, 50 Millionen Euro mit davon. Das sind jetzt keine unüblichen Dealstrukturen. Das heißt, grundsätzlich grundsätzlich sich erstmal da die Frage zu stellen, selbst nach so einem großen Exit, wo ist denn meine Zeit dann wirklich am besten verwendet? Weil ich natürlich sage, ich habe 10 Millionen Euro und wenn ich in einem Jahr nochmal alle meine Targets hätte, mache ich vielleicht nochmal 2, 3, 5 Millionen Euro mehr. Das ist natürlich erstmal viel bessere Return als alles, was man irgendwie in konventionellen Anlagen erzielen kann. Das heißt, da erstmal so ein bisschen abzuwarten und zu schauen, okay, was macht eigentlich Sinn? Was möchte ich eigentlich mit dem Vermögen auch erreichen? Wäre immer so mein Rat, weil ich kann sagen, es kommt so die life-changing Opportunity, die es nur einmal so gibt, die kommt gefühlt jeden Monat irgendwie rum. Also quasi nur, weil man jetzt einen Deal nicht mitmacht, in vielen Fällen kommt im nächsten Monat auch wieder ein sehr guter Deal, der genauso gutes, tolles Risk-Reward-Potenzial hat. Und sich dann, glaube ich, wie gesagt, erstmal konkret fragen, was man eigentlich machen möchte. Weil ich sag mal, nach so einem Exit gehen Gründerinnen und Gründer ja teilweise auch sehr unterschiedliche Pfade. Möchte man wirklich sozusagen jetzt der Investor werden, ob das jetzt VC ist oder einfach der Privatier? Möchte man vielleicht nochmal was gründen? Möchte man sagen, so, ich verlasse jetzt Berlin oder wo auch immer, ich bin komplett und werde jetzt irgendwie, zieh nach Kapstadt und nur noch Windsurfen. Also erstmal zu überlegen, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen, mit diesem Luxus, den ich jetzt über dieses Geld gewonnen habe? Und natürlich dann zu überlegen, wie ich mein Vermögen darauf dann auch richtig ausrichte, in vielen Nuancen, ob das jetzt quantitative Faktoren sind, qualitative Faktoren und letztendlich, ich sag mal, da erstmal pausieren und sich erstmal die Zeit lassen und vielleicht erstmal schönes Closing Dinner oder auch einen Monat Urlaub zu machen und da erstmal das sacken zu lassen.
Ja, das ist ein sehr fairer Punkt. Ich glaube, eine der Sachen, über die man teilweise zu früh, wie du gesagt hast, aber teilweise dann auch zu spät nachdenkt, ist, wie strukturiert man denn überhaupt seine steuerlichen Erlöse, die man dann als Gründer aus der ganzen Sache rausziehen kann. Und das kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welchem Land man lebt, in welchem Land man gründet etc. Aber wir gehen jetzt einfach mal von Deutschland aus, weil die meisten Zuhörer hier in Deutschland gründen. Es gibt natürlich irgendwie den Klassiker, dass man die Anteile in der UG hält etc. Ist es auch das, was du empfiehlst? Natürlich wissen wir für alle, das hier ist kein steuerlicher Advice. Wir reden einfach nur generell über das Thema. Du kannst gerne deinen Disclaimer noch hinzufügen. Aber wie sollte man es denn grundlegend strukturieren?
Gerne. Genau. Also auch da natürlich nochmal Disclaimer. Ich bin jetzt selber kein Steuerberater, aber habe jetzt natürlich auch über die Jahre gemerkt, dass Steuern ein großer Hebel sind im Vermögen. Deswegen tatsächlich auch quasi einer von meiner zwei Mitstreiterinnen. Also quasi, ich habe zwei Mitstreiter und die eine davon ist auch Steuerberaterin, weil wir eben genau auch den Benefit darin sehen, solche Sachen richtig zu machen. Aber grundsätzlich, Holding ist natürlich der gängige Weg. Ich glaube, das ist so ein Thema, das liest man dreimal am Tag auf LinkedIn. Ich glaube, das ist immer gängig. Für die Leute, die es eben nicht kennen, nochmal um es kurz zu erwähnen, das ist dieser 8b-Vorteil, den es da in Deutschland gibt. Das heißt, wenn ich als eine Kapitalgesellschaft, eine UG oder ein GmbH, aber auch eine AG, letztendlich Anteile halte an anderen Kapitalgesellschaften und diese veräußere, sind diese Erlöse 95% steuerfrei. Das heißt, wenn ich jetzt in Berlin knapp 30% Steuersatz habe, habe ich eben statt durch diese Steuerfreiheit nur 1,5% Steuern, was by the way auch international im Vergleich sehr, sehr gut ist. Also es wird ja manchmal so ein bisschen gegen Deutschland aus Steuersicht gehatet, aber das ist wirklich schon mal ein sehr guter Punkt, weil du hast auch keine Restriktionen, wie viel Prozent du an dem Unternehmen halten möchtest. Also egal, ob du einen Share hast oder 100%, du kriegst diesen Steuervorteil in der Regel. Das ist schon mal gut. Ich glaube, was man sich immer ein bisschen bewusst sein muss, ist, dass dieses Geld dann natürlich auch erstmal in der Holding drin ist. Also, und es gibt natürlich auch viele Mittel und Wege, um das dann aus der GmbH auf die Privatebene zu bringen. Das kann man ausschütten, man kann sich ein Darlehen geben, man kann sich ein Gehalt zahlen. Aber das Geld ist natürlich erstmal in der Holding drin, muss dort investiert werden und hat da natürlich auch den gewissen Admin-Aufwand. Also vielleicht der eine oder andere, der schon viele VC-Investments in einer deutschen Gesellschaft getätigt hat. Deutsche Buchhaltung ist jetzt kein Hexenwerk, aber es ist schon nervig. Und wenn man dann irgendwelche Rückfragen vom Steuerberater hat, der nicht weiß, was ein Wandeldarlehen ist, also es ist einfach so ein bisschen, es kann etwas nervenaufreibend sein. Ganz wichtig,
ja, da kann ich gleich noch ein paar Kommentare zu bringen, aber das können wir nachschieben.
Gerne. Glaube ich, ganz wichtig zu sagen, wenn man einfach von vornherein plant, zu sagen, so hey, wenn ich diese Exit-Erlöse bekomme und dann quasi ich bekomme diese Exit-Erlöse und möchte das eigentlich dann sofort alles verzehren und mir ganz viele schöne Dinge auf Privatebene kaufen, nie wieder ein Investment machen, dann ist die Holding sogar natürlich steuerlich schlechter, weil ich habe die laufenden Kosten, ich zahle 1,5% und habe dann die Ausschüttung auf die Privatebene. Wenn ich es richtig strukturiere, habe ich quasi den gleichen Steuersatz, also Abgeltungssteuer auf Privatebene, wenn ich Anteile halte oder sogar nochmal noch günstiger. Das heißt, die Frage muss man sich stellen. Es ist aber natürlich schon gängige Praxis, das in der Holding zu lassen, weil man natürlich dann in der Holding, je nachdem, was man macht, andere Startups, Aktien etc., auch nochmal steuerlich relativ gesehen niedrige Steuersätze hat. Das heißt, man könnte argumentieren, sozusagen, wenn ich gewissen Umschlag habe in meinen Investments, lohnt es sich quasi, das in der Holding erstmal zu lassen, da steuerlich begünstigt zu thesaurieren, reinvestieren und dann letztendlich eben mit dann auf die Privatebene zu bringen, wenn ich das machen möchte. Und dann gibt es natürlich nochmal, ich sag mal, da ist das deutsche Steuerrecht, finde ich dann eigentlich ganz schön, natürlich viele Möglichkeiten, je nachdem, wie man dann anlegen möchte. Ich sag mal, Mittel und Wege, um das natürlich nochmal irgendwie effizienter zu machen. Ob ich jetzt sage, ich gebe mir dann, wie gesagt, private Darlehen oder ich schütte mir doch nochmal das Geld aus oder ich baue vielleicht Strukturen, wo ich als Privatperson und die GmbH mitbeteiligt sind, da gibt es dann viele Mittel und Wege, aber ich sag mal, für den Otto-Normalverbraucher ist die Holding GmbH eigentlich ein guter Weg. Wie gesagt, da noch komplexer zu bauen mit irgendwelchen Liechtensteiner Stiftungen oder irgendwelchen Dubai-Entities oder sogar USA, wo ich ja weiß, dass du auch großer Fan davon bist, also kann man natürlich schon machen, aber da muss ich sagen, wo Tamara und ich auch viel vergleichen mit anderen Jurisdiktionen, da ist Deutschland eigentlich so für den Startup-Gründer an sich nicht so schlecht.
Ja, da bin ich 100% bei dir. Ich glaube, wo ich insgesamt der riesige Fan der USA bin, da geht es gar nicht so sehr um die Höhe der Besteuerung oder ähnliche Fragen. Klar, du kannst in den USA auch sehr gute steuerliche Vorteile haben, gerade bei Investments oder auch als Founder, weil es gibt hier ein Gesetz, QSBS nennt sich das, wo die ersten 10 Millionen steuerfrei sind, die du irgendwie an Gewinnen hast. Da gibt es natürlich ein paar Kriterien auch irgendwie für und das gilt nicht bei allen Exits etc., aber ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum, weil bei vielen Exits ist es dann wieder relevant. Aber der größte Punkt für mich ist einfach dieser bürokratische Aufwand, den du eben schon angesprochen hast. Ich wünschte im Nachhinein, das liegt doch daran, dass ich in die USA gezogen bin, dass ich niemals im Leben eine GmbH aufgemacht hätte, weil diese GmbHs und also ich habe eine, also ich gehe nicht in die Details, aber ich habe ein, zwei deutsche Entities. Und dieser bürokratische Aufwand ist mehr Aufwand als der hunderte Millionen Fonds, den wir hier in den USA geraced haben für unser erstes Startup. Und das ist keine Übertreibung, es ist wirklich mehr Aufwand. Und das heißt, glaube ich, man muss die richtigen Partner auch dafür finden. Das ist auch eine Sache, die ich bei der Steuerberatersuche gelernt habe. Nicht nur, wenn es um internationale Steuern geht, dann sowieso, aber selbst auch innerhalb Deutschlands braucht man Leute, die sich einfach auskennen mit dem jeweiligen Metier, weil egal wie gut der Steuerberater ist, wenn die Person sich nicht damit auskennt, was wie zum Beispiel Wandeldarlehen funktioniert oder wie dann im Zweifel sogar ein ausländisches Wandeldarlehen, also in den USA dann irgendwie ein Safe oder in UK irgendwie deren Version von einem Safe funktioniert, dann gucken die einen erstmal an und fragen einen, wieso es keine Zinsen gibt. Also wieso ist das Darlehen nicht verzinst? Das ist so eine der Standardfragen, die du wahrscheinlich auch schon mal irgendwie gehört hast. Aber ja, also gut zu hören, der Standard in Deutschland ist immer noch, wir schalten eine Holding dazwischen. Wenn man sich den Admin-Aufwand sparen will, macht man es nicht. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, 90% aller Gründer in Deutschland, ich kann jetzt nicht genau zahlen, aber das Gefühl ist, der mit Abstand größte Anteil an Leuten schaltet die Holding irgendwie dazu.
Ja. Vielleicht tatsächlich ein kleiner Tipp, der mir da gerade noch einfällt, weil ich das doch immer wieder öfter sehe und auch durchleben dürfte. So, wenn ihr mehrere Gründer, Gründerinnen seid und sagt so, oh, wir wollen jetzt irgendwie die 1.000, 2.000 Euro pro Jahr für den Jahresabschluss von der Holding sparen, wir machen das zusammen, würde ich eher dazu raten, trotz bisschen höher laufender Kosten, jeder gründet seine eigene UG, weil ich kann sagen, so nachher so eine Entity sozusagen wieder aufzuspalten, also nicht, weil man dann irgendwie vielleicht nicht mehr zusammen investieren möchte, aber weil man sagen möchte, okay, vielleicht gibt es einfach Themen, wo man doch voneinander abweicht, irgendwie, wie geht man mit so Erbschafts- oder Heiratsfällen um, gründet jeder einfach, schaut, dass jeder eine eigene UG hat, weil das hinten raus aufzudröseln ist machbar, aber da tun sich vor allem Anwälte, ich sag mal, sehr teuer für bezahlen lassen.
Ja, bin ich auch 100% bei dir, weil du weißt nie, was passiert. Dann geht der eine Gründer raus aus irgendeinem Grund oder also es muss ja nicht mal irgendwie ein Streit sein. Richtig. Vielleicht ist es einfach irgendwas anderes, was sich im Leben verändert. Also da würde ich 100% zustimmen. Jeder sollte eine eigene Entity haben. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die man während, also wir haben jetzt irgendwie unsere Holding gegründet, wir halten die Anteile an unserem Startup in dieser Holding. Das heißt, wir haben jetzt erstmal irgendwie den Standard Best Practice beachtet. Gibt es auf meinem Weg zum Exit als Gründer jetzt noch irgendwas anderes, was ich beachten soll? Oder jetzt konzentriere ich mich erstmal zu 100% auf das Startup, weil das ist sowieso, das ist das, was ich auch immer sage. Am wichtigsten ist halt, dass das Startup überhaupt funktioniert. Sonst brauchst du dir auch keine Gedanken, um den Rest irgendwie zu machen. Vielleicht die einzige andere Sache, die mir gerade noch einfällt, würde sich das ganze Konstrukt ändern, wenn man irgendwie ins Ausland ziehen würde als Gründer. Hast du damit Erfahrung aus irgendeinem Blickwinkel?
Ich gehe gerne kurz auf das Auslandthema ein, aber tatsächlich, was kann man auf dem Weg bis zum Exit tun? Da habe ich tatsächlich eine ganze Reihe an Punkten, finde ich, auf die man aus finanzieller Sicht, oder die ich zumindest aus sozusagen Vermögensberater-Sicht ein bisschen draufblicken würde. Ausland ist natürlich auch mal so ein wichtiges Thema. Letztendlich, viele Leute sagen, ja, sie möchten, also grundsätzlich muss ich sagen, so, ich breche ein bisschen die Lanze für Deutschland. Also tatsächlich so aus, was viele Leute, also Bürokratie stimme ich dir hundertprozentig zu. Also ich musste einmal zuletzt, weil ich beinahe an, also bevor ich mich hier zusammengetan habe mit meinen beiden Mitstreitern, hatte ich noch eine eigene Entity. Da musste ich meinen Geschäftszweck ändern, weil ich sozusagen nicht mehr reguliert war. Und dafür, dass ein Satz gestrichen werden musste aus meiner aus meinem Geschäftszweck, habe ich 600 Euro bezahlt. Das fand ich halt einfach schon, also ich kann es mir ja leisten, aber ich sag mal so, der bisschen bettelarme Gründer, Studentin, Student, da sind natürlich 600 Euro sehr, sehr viel Geld. Also da bin ich voll bei dir. Auf der steuerlichen Seite finde ich es ansonsten nicht so schlecht. Ich muss auch sagen, so, es gibt natürlich auch USA, wo viele Leute hingehen, finde ich ein bisschen Downside, so diese furchtbaren, ich sage so US-Law und wie die Sätze geschrieben sind, finde ich immer ganz furchtbar. Die Anwälte natürlich auch deutlich teurer. Aber es gibt natürlich auch Vorteile, ich sag beim US-Recht so von wegen, ich muss jetzt nicht jedem Kleinanleger quasi für die Unterschrift nachraufen. Also da hat man auch Benefits.
Ja.
Falls man wegziehen möchte aus Deutschland, würde ich ehrlicherweise stark dazu raten, ich sag mal, also es hängt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wo setze ich die Entity auf, also meine operative Firma, und wo möchte ich selber eigentlich sein, weil Wegzug ist auch ein Thema aus Deutschland, was man machen kann, aber ich weiß gar nicht, ob das auch mal bei Fabian schon mal thematisiert wurde, aber es gibt in Deutschland eben die Wegzugsbesteuerung, also wenn ich als deutscher Steuerzahler aus Deutschland weggehe, muss ich letztendlich, wenn ich wegziehe jetzt in die USA oder nach Dubai oder wo auch immer, in Europa ist es teilweise ein bisschen anders, muss ich in den meisten Fällen sozusagen Steuern auf meine Beteiligung zahlen, als hätte ich das veräußert. Was natürlich beim Startup sehr fatal sein kann, weil da habe ich ja den Fall, ich habe gerade meine Series A geraced, auf Papier sind meine Anteile 20 Millionen Euro wert, aber natürlich echter Wert ist da heute nicht da. Müsste ich jetzt verkaufen, das Finanzamt sagt letztendlich, okay, wir müssen das alles aufdecken, als hättest du das verkauft, bitte zahl uns 10 Millionen Euro Steuern, was natürlich unmöglich machbar wäre. Wenn man also wirklich den harten Plan hat, irgendwo anders im Ausland zu sein und jetzt nicht mal so, wie viele Leute so ein bisschen überlegt, oh, wäre es in den USA nicht cooler oder in Dubai zahle ich keine Steuern, dann überlegt euch wirklich sehr, ob ihr nicht erst dorthin zieht und die Entity gründet, weil es natürlich aus einem anderen Land im Zweifel viel flexibler raus. Wie gesagt, da breche ich wieder ein bisschen die Lanze für Deutschland. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlecht. Wir haben irgendwie ein gutes Rechtssystem. Wir haben, finde ich, doch genug Investoren für gute Cases, aber natürlich jedem das seine. Aber falls man wirklich den harten Plan hat, langfristig im Ausland zu sein, USA, Dubai, Singapur, wo auch immer, dann denkt wirklich hart nach, ob es nicht Sinn macht, erst dorthin zu gehen, weil im Nachhinein wegzugehen ist dann einfach sehr komplex und teuer, und auch da bereichern sich natürlich wieder Anwälte sehr gerne dran.
Da kann ich kurz noch einmal zu 100% empfehlen, genau das zu machen, weil das war eine Sache, die uns Jahre sehr viel Geld und sehr viel Schweiß gekostet hat, unseren Wegzug aus Deutschland damals. Wir haben es dann am Ende nach sehr, sehr, sehr viel sehr teuren Anwälten und Steuerberatern etc. in beiden Ländern etc. hinbekommen. Aber definitiv, wenn man den festen Plan hat, erst wegziehen und dann gründen, ist, glaube ich, das Cleanste, was man machen kann, mit Abstand. Vielleicht jetzt zurück zu den anderen Schritten, die du gesagt hast, aus Vermögensberatersicht, die man während der Gründung gegebenenfalls, also nicht während der Gründung, sondern während der Zeit, in der man das Startup baut und eben auf einen Exit, ob es ein IPO ist oder eine große Acquisition, irgendwie, was sollte man auf dem Weg beachten? Du meinst, du hast da irgendeine Liste an Sachen.
Gerne. Also auch da wieder so ein bisschen dieses, also ich finde, wie die Anna Alex jetzt wie sie es formuliert hatte, fand ich einfach sehr, sehr schön. Also als Gründerin, Gründer hat man einfach immer den schlechtesten Deal. Und ich finde, man sollte auch auf dem Weg zum Exit einfach achten, so, wie kann ich zumindest sicherstellen, dass ich da finanziell gut rauskomme. Ich weiß noch, als ich damals 2018 nach Berlin gezogen bin, das waren noch so die, ich sag mal, Endtage von Rocket, bevor so die wirklich aktuelle Welle auch von Startup-Gründung etc. kam, da waren halt wirklich noch so Geschichten von wegen, Gründer sollen sich 36.000 Euro im Jahr zahlen oder so, irgendwie mehr als 60.000 Euro bei der Series A ist nicht drin. Ich bin eigentlich relativ happy, dass es sich so ein bisschen gewendet hat. Also wenn ich sehe, sowohl natürlich, dass sozusagen frische Gründer sich einfach faire Gehälter zahlen können, es geht natürlich nicht darum, dass man jetzt irgendwie in Saus und Braus lebt, aber ich sag mal, wenn man einfach fähiger Gründer ist, da zumindest ein marktgerechtes Gehalt mit den Investoren zu behandeln, ist einfach super wichtig. Wo ich zum Beispiel auch sehe, das würde ich Serial Founder auch sagen, so, hey, ich habe jetzt vielleicht schon irgendwie Partner und Kind, ich kann jetzt nicht mehr auf quasi das Brot- und Buttergehalt gehen, trotz vielleicht dem ersten kleinen Exit. Ich gebe vielleicht ein bisschen mehr von meinen Anteilen ab, aber ich möchte dann auch sicherstellen, dass ich vielleicht sogar 120.000 Euro Gehalt im Jahr bekomme, einfach weil das eben das ist, wo ich kostendeckend arbeiten kann. Also ich finde es nicht unverschämt, darauf ein bisschen zu insistieren, weil ein guter VC, wie gesagt, der will jetzt nicht, dass du natürlich in Saus und Braus legst und irgendwie mit der Company Amex irgendwie die Weinflaschen bestellst oder was auch immer, aber die möchten natürlich sicher gehen, dass du keine finanziellen Sorgen hast. Und das, finde ich, kann man eben in verschiedenen Art und Weisen tun. tun, ist erstmal ein gutes Grundgehalt zu verhandeln. Wenn es dann eben auch vorangeht mit einer Series A, mit einer Seed, einfach auch zu achten, dass man regelmäßig Secondaries mitnimmt, weil ich erlebe tatsächlich sehr, sehr oft, dass Gründer dann, also immer natürlich dann, wenn man eine Runde geraced hat und die Runde auch irgendwie halbwegs gut aussieht, so pflegt man als Gründer natürlich auf so einem Hoch. Ne? Also von wegen, nichts kann uns hier stoppen, wir bauen hier die nächste große Company und dann ein Jahr später klappt es halt doch nicht so gut aus Marktgründen, aus Gründerzwist, was auch immer es so gibt. Da einfach zu sagen, dass man regelmäßig versucht, ein kleines bisschen Geld vom Tisch zu nehmen, weil allein einfach, wenn man auf die Statistik schaut, wenige Startups schaffen es. Die schaffen, gibt es einfach viele, wo die Gründer nichts bekommen. Oder es gibt eben hinten raus eine große Runde, Lickprefs etc. Und es gibt sogar den 100 Mio Exit und nichts bleibt übrig. Also bei dem Delivery Hero Gründer hatten wir ein Startup verkauft. Das war ein quasi nonstelliger Exit. Und ich glaube, so die Angestellten hatten Optionen für Strike Price 1 Euro und haben am Ende 5 Euro pro Option bekommen oder sowas. Wo von wegen, so wollte mich verarschen. Ich habe ja irgendwie 2 Jahre lang hart gearbeitet und ich kriege jetzt irgendwie 500 Euro, während die Investoren quasi ihr Geld zurückbekommen. Also da einfach drauf zu achten, dass man Geld vom Tisch nimmt, finde ich, ist einfach ein sehr gutes Credo. Und auch da wieder, wenn man sagt, die Firma entwickelt sich grundsätzlich gut und man hat gute VCs, sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Also es natürlich, wenn du jetzt sagst, ich baue jetzt irgendwie das nächste Deep Tech Startup, das Kernfusion macht und jeder Euro muss in die Company fließen und ich tue mir vielleicht auch ein bisschen schwer beim Fundraising, kann man das vielleicht nicht machen, aber ich sag mal so simple Sachen, so hey, ich habe hier irgendwie einfach noch einen Studienkredit, den ich abbezahlen muss, ich war in einer Privatuni oder ich habe vielleicht irgendwie eine Wohnung gekauft vor 5 Jahren, da sind noch irgendwie 100.000 Euro drauf, mein Gehalt ist runtergegangen, so ich würde das gerne sozusagen den Betrag vom Tisch nehmen, einfach, dass ich so ein bisschen den Notgroschen auch zur Seite habe und da einfach ein bisschen vorsorgen kann, dazu würde ich einfach immer sehr, sehr raten. Und last but not least, ich sag mal so ein bisschen im Rahmen der Financial Benefits, auch da muss man natürlich wieder mit den, ich sag mal sehr proaktiv mit den VCs, Investoren reden, aber einfach drauf zu achten, was gibt es vielleicht für Benefits, die sozusagen die Firma mit dem VC-Geld auch reasonably zahlen kann, damit ich einfach als Gründer ein bisschen entlastet bin. So, wenn ich einfach sage, okay, bei der Series A muss ich als Gründer mich immer noch drum kümmern, dass irgendwie das Klopapier aufgefüllt wird, zu sagen so, hey, im Budget war es vielleicht nicht drin, aber irgendwie Personal Assistant, Office Manager, solche Dinge, vielleicht auch sogar Coaches in die Richtung oder natürlich auch drauf zu achten, dass man sogar vielleicht irgendwie den Personal Trainer hat. Also auch da die Gründer, also ich sag mal, die Investoren sollten jetzt nicht aus der BBA sehen, dass man irgendwie 10.000 Euro fürs Wellness-Schweigeretreat irgendwie ausgegeben hat mit Investorengeld. Aber alles, was eben aber reasonable ist, um die Performance vom Gründer selber zu steigern, als, ich sag mal, auch Financial Benefit, weil natürlich gut, wenn es sozusagen von der Firma kommt, nicht aus der eigenen Tasche, würde ich ganz ehrlich als, also ich als externer Berater immer befürworten und auch wenn mich jetzt irgendwie, ich sag mal, in historischen Situationen, als ich noch VC-Portfolios betreuen durfte, nach sowas gefragt wurde, also ich hätte jetzt nie abgeneigt. Also es geht jetzt nicht, also weil am Ende, wie kann man als Gründer denn irgendwie gut operaten, wenn man die Sorge hat, wie jeden Monat irgendwie die Miete gezahlt werden soll.
Ja, da kann ich vielleicht auch mal ein bisschen aus der eigenen Erfahrung irgendwie sprechen. Also mit irgendwie 2 Startups, die wir gebaut haben, plus die ganzen Angel Investments, die ich mittlerweile gemacht habe. Also aus Founder-Sicht, wir haben am Anfang bei unserer ersten Company den richtig, also wirklich im Nachhinein sehr dummen Fehler gemacht, uns einfach so wenig Geld auszuzahlen. Also wir hatten damals schon irgendwie knapp über 1 Million eingesammelt, waren schon in San Francisco und San Francisco ist halt sehr teuer. Also wir haben quasi die Wohnung irgendwie, die auch unser Büro war quasi, haben wir über die Company bezahlt. Aber da auch an den meisten Ecken und Enden gespart, sodass einer meiner Mitgründer und ich in einem Zimmer und einem Bett geschlafen haben und unser anderer Mitgründer und unser erster Employee, die sich auch gut kannten, im anderen Zimmer geschlafen haben. Und unser Büro war quasi unser Wohnzimmer. Was auch von der Intensität her etc. sehr, sehr, sehr gut war. Aber wir haben uns darüber hinaus nur $400 ausgezahlt. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Also ich kann mich an diese Gespräche damals erinnern. Und wir wollen irgendwie frugal sein und wir wollen nicht so viel Geld ausgeben. Aber gleichzeitig hatten wir halt nicht genug Geld, um irgendwie vernünftig uns die Lebensmittel dann da irgendwie zu kaufen. Aber das war halt direkt mehr oder weniger nach dem Studium. Noch nicht mit irgendwas Geld gemacht etc. Und dann haben wir das irgendwann geändert. Und man hat sofort gemerkt, wie auch die Gesamtproduktivität und Laune einfach nochmal ein bisschen stärker gestiegen ist, weil man sich einfach keine Sorgen mehr machen musste. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, den du eben angesprochen hast, den ich sehr gut finde. Die erste Basis, die gegeben sein muss, ist, dass man sich eben nicht jeden Monat um irgendwelche finanziellen Dinge sorgen muss. Klar, wenn man jetzt irgendwie gerade anfängt, frisch aus dem Studium oder so und dann auch noch nicht irgendwie viel Geld eingesammelt hat, dann kann es mal sein, dass es vielleicht hier oder da knapp ist. Aber gerade wenn man dann wirklich auch Geld eingesammelt hat, dann gibt es wirklich keinen Grund mehr dafür, dass man sich nicht irgendwie vernünftig über Wasser halten kann. Und ich glaube, das ist erstmal der allererste Punkt, dass man eben die monatlichen Kosten vernünftig decken kann. Und man will sich ja und soll sich ja komplett auf die Company konzentrieren. Du willst keine Nebenschauplätze haben. Das ist schon mal der erste Punkt. Und
dann Nebenschauplätze ist auch ein gutes Stichwort für dann Post-Secondary, wo wir gleich auch nochmal kurz drüber reden können.
ja, da können wir auch nochmal, drüber sprechen. Und die Benefits sind nochmal ein ganz anderer, sehr, sehr guter Punkt, meiner Meinung nach. Also man kann guten Gewissens, glaube ich, sich das Leben sehr viel freier. Einer der besten Hires, den wir jemals gemacht haben, ist unsere Office-Admin-General-Support-Person, die einfach unsere Company quasi am Leben hält. Also die spart uns Gründern pro Woche, ich weiß es nicht, lass es 20 Stunden, 30 Stunden Arbeit irgendwie über alles verteilt irgendwie sein. Und die sind natürlich sehr viel besser in anderen Dingen investiert. Und der Mental Load, der quasi auch dabei weggeht, wenn du dich eben nicht mehr um jede Rechnung kümmern musst oder dich nicht mehr darum kümmern musst, dass das Büro vernünftig ausgestattet ist, wie du es eben gesagt hast. Oder um so viele andere Kleinigkeiten. Und das Ironische an der Sache ist, es läuft danach sogar besser. Also in der Regel. In 99% der Fällen ist das Büro dann besser ausgestattet, die Rechnungen werden schneller bezahlt und alles Mögliche ist einfach sehr viel besser gemanagt, wenn man sich jemanden holt, der sich darum kümmert. Das heißt, du hast eigentlich an allen Ecken und Enden nur Vorteile, meiner Meinung nach. Du wolltest noch von Nebenschauplätzen nach Secondaries sprechen.
Genau. Das wäre so ein bisschen der nächste Schritt. Also ich sag mal so, das ist für mich, was ich gerade beschrieben habe, das ist für mich so ein bisschen Phase so, ich sag mal, Pre-Seed-Seed-Runde, ne? So Pre-Seed, ich sag mal, außer du bist jetzt sehr gesegneter Gründer, kannst wahrscheinlich noch kein Geld vom Tisch nehmen, aber sagen, in der Seed-Runde, okay, klar, ich möchte vielleicht einfach mal irgendwie, wie gesagt, 50, ich habe als Student gegründet, ich habe keinerlei Reserven, ich habe ja sofort angefangen zu gründen, ich möchte es einmal irgendwie 50.000 Euro Secondary machen, einfach damit ich da so ein bisschen die Notgroschen zur Seite habe, irgendwie ein bisschen, ich will es jetzt nicht Spielgeld nennen, das geht dann genau in die Richtung von den Nebenschauplätzen, so, ich habe ein bisschen mein Polster, das ist okay, Series A and so on. Ich glaube, das ist ganz normal, das ist die Sache, auf die man sich fokussieren kann. Aber genau, dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, so, ich bin jetzt irgendwie, habe eine super Company, Series A entwickelt sich super, ich kann jetzt plötzlich ein Secondary machen, 1 Million Euro, was natürlich selbst für die meisten Gründer einfach eine lebensverändernde Summe ist. Das ist natürlich jetzt nicht, wo man sagt, so, hey, ich hau jetzt irgendwie morgen ab und tue jetzt irgendwie davon leben. Also kann man natürlich auch machen, aber auch da, sagen wir mal, mit gängigen Gehältern, wie man sich zahlt, also 1 Million Euro, da gab es in Succession irgendwie den schönen Spruch von wegen, you're the smallest giant, you're the biggest dwarf. So von wegen so, es ist ohne Zweifel viel Geld, ist eine sehr privilegierte Summe, aber es ist natürlich jetzt nichts, wo man sagt, okay, damit kann ich jetzt irgendwie morgen aufhören zu arbeiten und ich muss nie wieder was tun. Aber es fängt natürlich an, so ein bisschen zu schauen, wie ich vorhin beschrieben hatte, so nach dem Exit, so okay, jetzt hören die Leute, oh, du hast ja irgendwie schön Secondary gemacht, willst du hier nicht mit investieren, willst du nicht Immobilien machen, so willst du nicht selber eine Wohnung kaufen? Und dann sich so ein bisschen die Frage zu stellen, so wenn ich denn doch mal irgendwie Geld gemacht habe, was sollte ich eigentlich damit tun. Und da hast du gerade schon den schönen Spruch gesagt, so am Ende der Fokus sollte sein 100% auf die Company und sozusagen nur, weil man nicht plötzlich Geld auf dem Konto hat, sollte man nicht anfangen, ich sag mal, Dinge damit zu machen, die im Erfolgsfall der Company im Nachhinein egal sind. Also ich sag mal, ein bisschen mit Zahlen besetzt, so ich mache 1 Million Euro Secondary, aber in 5 Jahren verkauft die Company dem 100 Millionen Euro ein. Egal, was ich mit der Million gemacht habe, so es ist scheißegal. Das ist positiv wie negativ. Das ist für mich so ein bisschen das Spielgeld. Aber andersherum muss man eben genau sehen, egal was ich mit diesem Geld mache, jede Minute, die ich da drauf verbringe, ist mit sehr hoher Chance für mich eine Ablenkung. Man sieht eben, Leute fangen dann eben an, viele VC-Investments zu machen oder kaufen jetzt plötzlich irgendwelche Airbnb-Wohnungen in Berlin oder machen irgendwelches Daytrading oder muss geschehen, das finde ich fast noch mal schlimmer, wenn Leute, die irgendwie gerade richtig viel Geld angesammelt haben, plötzlich sagen, ich mache irgendwie Content und irgendwelche Podcasts und sonst noch was oder wie auch immer. Das kann natürlich Teil eines Geschäftszwecks sein. Ich mache ja auch viel Content, aber so von wegen so, man macht plötzlich irgendwas, was completely unrelated ist zu meiner Tätigkeit. Das ist natürlich alles immer so ein bisschen Distraction und da würde ich einfach sehr stark davon abraten, ich sag mal, vor allem alles zu machen, was irgendwie hands-on ist. Also ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber ich sag mal, selbst wenn man versucht, sehr hands-off zu sein, VC-Investments verschlingt einfach Zeit, also Direktbeteiligungen. Hier will irgendwie ein Gründer verständlicherweise ein bisschen Hilfe von dir. Hier musst du dann doch irgendwie wieder zum Notar rennen für die Vollmacht und hier geht irgendwie eine Company nicht gut und da musst du dann welche Investoren-Intros machen. Also alles frisst einfach sehr, sehr viel Zeit und das ist letztens ein Fall, wo auch ein Gründer uns gefragt hatte, so hey, ich konnte jetzt irgendwie 2 Millionen Euro Secondary machen, was soll ich damit tun? So die ganzen Banken klopfen bei mir schon an und wir waren halt so, mach einfach gar nichts, ne? Also kauf dir vielleicht die Wohnung, ne? Dann irgendwie du und deine Partnerin freuen sich, aber lass den Rest einfach auf dem Konto liegen. Wenn es irgendwie für dich zu langweilig ist, dann pack halt irgendwie einen Teil davon einfach ganz lange in den ETF rein, sozusagen, um da ein bisschen schon Vermögensaufbau zu betreiben, aber fang jetzt nicht damit an, irgendwie einen Versuch, das Rad neu zu erfinden, sondern quasi lass es einfach sein, weil mit hoher Chance ist es, also A, entweder ist es Distraction und bringt dich von der Company ab und es läuft bei der Company dann schlecht, oder es läuft gut und egal, was du gemacht hast, ist am Ende egal sozusagen. VC-Investments natürlich hier und da, also das ist die sehr harte Perspektive, aber ich sage, also ich würde einfach sehr dazu, also Reuten sehr dazu raten, das ist egal, ob du es jetzt heute machst oder sogar Post-Exit, überlege einfach immer sehr, welche High-Touch-Sachen du sinnvoll machen solltest und welche nicht.
Ja, also bei mir mit den, auf der Angel-Investment-Seite, ich habe eine Art und Weise gefunden, wie ich das halt quasi neben den Startups, die ich geführt habe, relativ zeiteffizient machen konnte. Also zum einen, ich habe nie extern nach irgendwelchen Deals gesucht. Alles landete immer irgendwie bei mir auf dem Tisch, meistens entweder Freunde oder Freunde von Freunden. Und eine Grundregel, die leider ein bisschen dem Standort Deutschland widerspricht, ich investiere nicht mehr in GmbHs. Weil die GmbHs in meinem Portfolio, ich habe das anfangs noch gemacht, sind überproportional viel Aufwand für mich, was alles Mögliche angeht. Es kommen die ganze Zeit irgendwelche E-Mails, wo man wieder irgendwas unterschreiben muss. Anfangs musste ich noch zum Notar, das muss ich glücklicherweise dann irgendwie mittlerweile nicht mehr. Aber bei den US-Investments ist es halt so, unterschreibst einmal den Safe, du überweist das Geld und dann musst du theoretisch nichts mehr machen, mehr oder weniger. Und klar, ab und zu wollen die dann irgendwie deinen Support, wenn du irgendwie Investor-Intros machen musst, aber das dauert dann halt irgendwie 20 Minuten, ich weiß genau, welche Investoren, ich leite das irgendwie weiter und dann ist irgendwie gut. Ich glaube, die Gefahr ist halt, dass man zu viel, das sehe ich dann teilweise, zu viel irgendwie so nach Dealflow-Ausschau hält und sich dann irgendwie auch extern dann irgendwie damit beschäftigt, zu viel. Das heißt, ich glaube, wenn man das macht, dann sollte man strategisch machen. Für mich ist das quasi so eine Art Hobby einfach. Also andere Leute, weiß ich nicht, die suchen sich irgendwie ein anderes Hobby. Für mich ist dann halt irgendwie VC-Investments das Hobby gewesen, was mich sogar dann abgelenkt hat, aber im positiven Sinne, teilweise um runterzukommen von meinen eigenen Startup-Problemen. Und ich habe auch gemerkt, dass es dann teilweise so in Bursts gekommen ist. Also ich habe dann so sehr viele meiner Investments so um YC Demo Day oder meistens davor gemacht irgendwie, damit ich in die guten Deals halt früh zu guten Terms irgendwie reinkomme. Aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie so mittelfristig irgendwie beschäftigt hat. Die größte Beschäftigung war leider der Fehler, dass ich ursprünglich aus einer GmbH investiert habe und das sehr viel Zeit gekostet hat. Und dann, dass ich anfangs auch in GmbHs investiert habe. Und ich meine das leider vollkommen ernst als Gegenpunkt zu dem Standort Deutschland. Es ist wirklich überproportional ablenkend. Und ich habe da sehr viele Freunde, die da sehr ähnlich drüber nachdenken. Viele meiner US-amerikanischen Freunde, die ich dann teilweise in so ein, zwei Deals mit reingebracht habe, also deutsche Deals, wollen auch nie wieder in deutsche Deals investieren, obwohl die Startups richtig gut laufen. Einer meiner Freunde musste dann irgendwie 2 Stunden irgendwie zu einem Notar fahren physisch, weil sie eine Apostille gebraucht haben für irgendwas in Deutschland. Das heißt, wenn man in GmbHs investiert, ist, glaube ich, als kleiner Angel die Devise, dass man das durch einen dieser Service Provider machen sollte. Und dann geht es teilweise um einiges besser, wenn man irgendwie einen dieser SPV-Provider irgendwie nimmt, weil dann wird meistens du musst meistens nicht zum Notar, du kannst alles irgendwie online machen, das macht es ein bisschen schneller. Aber ja, ich glaube, um wieder zum ursprünglichen Punkt zurückzukommen, man sollte insgesamt ein Konstrukt finden, wie man sich eben hauptsächlich auf die Company konzentriert und die Sachen, die man dann macht, auch teilweise strategisch benutzen, um mit der Company weiterzukommen. Lustigerweise war es bei mir dann teilweise so, dass teilweise die Angel Investments, die ich dann gemacht hatte irgendwie, mich dann zum Lead-Investor von meiner nächsten Runde introduced haben oder so. Also es kann auch teilweise irgendwie Vorteile geben, aber ja, man muss halt irgendwie ein Konstrukt finden, wie es irgendwie funktioniert. Zum Beispiel dann die Sachen ans Wochenende schieben, nicht zu viel Zeit reinstecken etc. Genau. Okay, wir haben jetzt irgendwie währenddessen, wir haben uns genug Gehalt ausgezahlt, dass wir irgendwie uns nicht so sehr darum kümmern müssen oder nicht sorgen müssen, ist ein besseres Wort, irgendwie, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Wir haben vielleicht Secondaries mitgenommen, wenn es sich irgendwie gut ergeben hat. Und wir haben am Ende auch vernünftige Benefits irgendwie für die Employees, aber auch irgendwie für die Gründer mit ausgezahlt. Dann haben wir jetzt den Exit und da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Lass uns doch mal vielleicht irgendwie einfach mal so higher level über so ein paar, oder weil vielleicht noch zum Abschluss, gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die wir nicht besprochen haben, die irgendwie wichtig sind in der ganzen Journey, bis man dann irgendwie den Exit gemacht hat?
Ich glaube, wir haben das meiste schon berührt. Ich glaube, einfach wichtig, darauf zu achten, wie schon gesagt, so, ich glaube, es ist ein bisschen anders, wenn man das direkt aus dem Studium rausgründet und sagt, okay, wenn ich jetzt 5 Jahre hier ein Startup mache und das in den Sand setze, so kein Problem, dann fange ich halt mit 30 an, also richtig zu arbeiten, in Anführungszeichen, so ich nehme dann irgendwie den gängigen Job und lasse das Unternehmertum hinter mir. Aber vor allem die Leute, die halt, was man ja auch erlebt, sagen wir so einmal, zweimal, dreimal gründen und manchmal kommt halt vor, dass einfach irgendwie die Sachen nicht so gut laufen, einfach immer darauf achten, dass man letztendlich auch als Gründer mit viel Optionalität drauf achten sollte, wenn man halt so ein bisschen so sein vorsorgt, sage ich mal. Ne? Und ich sag mal, da gehört eben auch dazu so, du kannst jetzt nicht zur Pre-Seed schon 120.000 Euro Gehalt auszahlen, aber ich sag mal, wenn du am Ende einfach CEO bist von einer Firma, die irgendwie vielleicht 1, 2, 3 Millionen Euro RRA macht, wo halt 120.000 Euro sozusagen auch ein Market-Standard-Gehalt wären für einen externen Geschäftsführer, dann wie gesagt, sei nicht zögerlich, dir das auszuzahlen und das kann natürlich auch sehr, sehr gut ein Gehalt sein, wo du dann wirklich im Monat, keine Ahnung, 1, 2.000 Euro plus machst und es ist absolut legit oder eigentlich sogar notwendig, dann einfach darauf zu achten, wie man mit diesem Geld für sich selber vorsorgt. Ob das, also das ist in den meisten Fällen der gängige ETF-Sparplan, vielleicht auch irgendwelche anderen Produkte, man kauft die Mietwohnung, aber auch da einfach immer drauf zu achten, so. Man denkt natürlich als Gründer auch zu Recht und ich glaube, das ist auch wichtig, da so ein bisschen irrational zu sein, so, ich muss nicht sparen, weil wenn ich 10 Millionen Euro Exit mache, so, dann ist der ETF-Sparen ja eh Wurst, aber einfach immer drauf achten, das kann auch andersrum gehen und aus Erfahrung kann ich sagen, so, man ärgert sich viel mehr drüber, wenn man sowas nicht macht, als wenn man dann den ETF-Sparplan gemacht hat und die 100.000 Euro Ersparnis quasi nichts sind gegenüber dem Exit später.
Ja, also ein bisschen Downside Protection einfach irgendwie ist glaube ich gut angebracht. Dann lass uns doch mal kurz ein bisschen higher level sprechen über verschiedene Arten Portfolios zu konstruieren. Ich weiß, dass du dir immer sehr viele, du bist sehr tief in Portfolio Construction drin und denkst da viel drüber nach, aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt irgendwie sehr viel Geld gemacht am Ende und fangen jetzt an zu investieren. Du hast am Anfang schon gesagt, für jeden ist die Reise ein bisschen anders. Aber gibt es irgendwelche generellen Regeln, an die man sich halten sollte, wenn man zu den glücklichen Gründern dann gehört, die dann einfach mit sehr viel Geld am Ende aus ihrem Startup rausgehen?
Ja, wie gesagt, man sollte einfach darauf achten, nicht sofort einfach zu schauen, wo kann ich das Geld irgendwie unterbringen, weil ich sag mal, wenn man möchte, kann man auch 10 oder sogar 100 Millionen Euro sehr, sehr schnell in verschiedensten Anlagen versenken, in Anführungszeichen, positiv oder negativ, aber einfach sich da committen, sondern eben einfach vorweg sich sehr die Frage zu stellen, wie möchte ich eigentlich investieren. Und da vielleicht die kurze Anekdote, ich habe jetzt meine 10 Millionen Euro verdient, mein erster Instinkt ist natürlich zu sagen, so hey, ich gehe zu irgendjemand, der das schon gut kann, ich gehe zu der klassischen Bank. Das ist dann, wie gesagt, mein alter Arbeitgeber Goldman, JP Morgan, die Deutsche Bank, die gängigen Adressen, die es gibt. Und die machen das alle
grundsätzlich. Die schicken einem auch sehr viele LinkedIn-Nachrichten über die Jahre, kann ich sagen. Also ich weiß nicht, wie viele JP Morgan, Goldman etc. Wealth Manager DMs ich schon auf LinkedIn bekommen habe. Also die sind sehr aktiv.
Richtig, genau. Also meine alten Kollegen damals bei Goldman, wenn da in der Presse stand, es gab einen Exit, wurde da noch ganz brav der Brief geschrieben und oder auch 100 Briefe sozusagen am Tag in der Woche. Aber grundsätzlich, der Instinkt ist natürlich, zu einer Bank zu gehen und ich kann sagen, in den meisten Fällen ist es jetzt auch nicht schlecht. Also wie gesagt, wir haben viele Kunden, die sind bei uns Kunde, aber die sind auch Kunden bei diesem besagten Namen und in den meisten Fällen kriegt man da auch grundlegend gute Beratung. Aber was uns immer so ein bisschen dran gestört hat, ich sag mal, das war auch für mich so ein bisschen der Auslöser, mich selbstständig zu machen, ist, dass natürlich Banken und das ist auch das, was ich weiß, was eben viele unserer Gründerkunden, Gründerkundinnen stört, ist, dass sie natürlich immer etwas vertriebsgetrieben sind. Also du gehst eben zur Bank und die Bank fragt dich so, wie fühlst du dich heute, Mike? Irgendwie konservativ, moderat, aggressiv. Hier ist dein Modellportfolio, okay, mit oder ohne Hedgefonds, willst du noch PE dazu machen? Let's go. Und das ist grundsätzlich jetzt erstmal nicht schlecht. Wie gesagt, das ist der gute, proven Portfolio. So, ich finde auch immer so die Branche, vor allem alles, was so die klassische liquide Anlage ist, ist halt in einem gewissen Grad commoditized. Wenn du jetzt nicht irgendwie sagst, ich möchte in namibische Energieproduzenten investieren, sondern ich mache halt das gängige ETF, globale Portfolio, dann wird die Rendite jetzt zwischen Anbietern nicht so fundamental unterschiedlich sein. Das sage ich natürlich als jemand, der überzeugt ist vom eigenen Ansatz, aber grundsätzlich bin ich da eben auch realistisch, weil ein Vermögensverwalter ist ja in der Regel nicht darauf orientiert, die Lichter auszuschießen, sondern ich sag mal, Vermögen stabil zu vermehren. Aber der Punkt ist eben so der, wenn man eben mit dem Ansatz hingeht, sagen die meisten Gründer eben so, ja, hey, ich bin doch der Venture-Gründer, ich mache meine Venture-Investments, ich habe mein Krypto so, ich will das aggressivste Portfolio. Aber keiner stellt sich je die Frage, ob das eigentlich richtig ist und mal so ein bisschen versucht, die Equation umzudrehen, so, ja, welche Zielrendite brauche ich denn eigentlich? Und dann zehrt es eben genau diesen, ich sag mal, Schwanz an Themen hinter sich, so, was möchte ich eigentlich mit meinem Vermögen erreichen? Und das sind eben, was wir so schön betiteln, ich sag mal, die quantitativen und qualitativen Anlageziele. Quantitativ, glaube ich, relativ klar, so simpel gesagt, ich sag mal so, die gängigsten Zahlen, die wir so sehen, ist so der durchschnittliche, nicht durchschnittlich, aber ich sage mal so, ein oft vorhandener Case in Berlin, wenn quasi Gründerinnen und Gründer erfolgreich verkaufen, zu uns kommen, ist, sie verdienen 10, 15 Millionen Euro mit dem Exit und haben sozusagen davor irgendwie ihr Gehalt 120.000 Euro und sagen halt so, hey, von 5.000 bis 10.000 Euro im Monat kann ich sehr, sehr gut weiterleben. Das heißt, mein wichtigster Grund für dieses Portfolio ist, wie schaffe ich sozusagen mit meinen 30, 40 Jahren quasi nächsten 50 Jahre genau diesen Betrag irgendwie rauszuziehen. Das ist eben der eine finanzielle Punkt. Dagegen steht aber natürlich immer die Frage Risiko. Risiko ist natürlich die Frage, wie groß ist mein Vermögen? Ich sag mal, 5.000 Euro pro Monat bei 10.000 bis 15.000 Euro Vermögen ist einfacher. Wenn ich jetzt sage, ich habe 5 Millionen Euro und möchte 1 Million im Jahr rausbedienen, dann wird es natürlich von den Renditen her schon schwieriger. Aber natürlich auch generell psychologische Präferenzen, so bin ich denn okay damit, quasi viel Risiko zu nehmen, viel Volatilität, auch Illiquidität, Private Equity, Venture Investments etc., das eben so ein bisschen die quantitative Optimierung, durch die man da für sich selber gehen sollte. Das ist ein gängiger Prozess, da findet man online solche Sachen wie diese so Fire-Regel, da gibt also dieses Fire-Movement gibt es ja mit dieser 4%-Regel. Mhm, ja. Ich würde eher raten zur 3%-Regel, weil Inflation etc. lassen diese Regeln immer so ein bisschen außen vor, aber das ist eben so eine gängige Regel. Man kann zum Honorarberater gehen, der das einmal für einen gut skizziert, so Vermögen versus quasi Einkommensziel sozusagen, welche Zielrendite brauche ich denn, welches Portfolio könnte das passen, oder du gehst natürlich zum Vermögensverwalter und lässt sie so ein bisschen modellieren. Aber das ist sozusagen nur die Zahlenseite. Es gibt natürlich auch nochmal die qualitative Seite. Ne? Eben genau dieser Punkt, so die meisten Leute legen Geld an, um es zu vermehren, um eine gewisse Zielrendite zu erzielen. Ich möchte einen Betrag X haben, damit ich mir mal das schöne Ferienhaus kaufen kann. Ich möchte das Geld mal an die Kinder weitergeben. Ich will mein Einkommen sichern. Aber habe ich vielleicht noch andere Sachen, die mir mitschwingen? Beispielsweise Nachhaltigkeit ist natürlich ein häufiges Thema, was wir sehen. So, ich möchte eben mit meinem Geld, wenn ich so einen großen Exit gemacht habe, irgendwie Gutes tun, ob es jetzt Umwelt ist oder gewisse Zwecke, die ich supporte. Aber dann natürlich auch so gewisse Präferenzen, die man hat zur Anlage. So, bei Gründern sieht man eben sehr, sehr oft, ich habe jetzt mein Geld verdient als Gründer. Ich hatte Business Angel mit dabei. Ich fand das cool, wie die mich supportet haben. Ich möchte das Geld wieder ein bisschen oder möchte mit meinem Geld sozusagen da auch ein bisschen zurückgeben. Will ich vielleicht mehr VC machen? Bin ich bullish auf Krypto, so die deutsche Tendenz zum Betongold oder auch Leute, die halt sagen, ich finde gewisse Anlageklassen ganz, ganz doof. Irgendwie ist irgendwie eingetroffen, der findet die USA total doof. Er möchte nichts in den USA machen beispielsweise. Ja. Aus aktuellen politischen Gründen kann man jetzt auch viel drüber debattieren. Und das sozusagen so ein bisschen zu schauen, wie beeinflusst das natürlich mein Portfolio? Und last but not least eben dieser große, wichtige Punkt, was wir vorhin schon besprochen hatten mit den Nebenschauplätzen, wie involviert möchte ich denn eigentlich sein? Weil da gibt es natürlich auch unterschiedliche Skalen von, ich habe jetzt 10 Millionen Euro verdient, ich möchte sozusagen vom Unternehmer zum Investor werden und ich fange jetzt an, alles zu machen von, wie gesagt, Kryptostrategien über Orangenhaine bis zum Direktinvestment. Das kann natürlich sein, oft sieht man so ein bisschen dieses Mittelmodell von wegen, ich möchte so vielleicht die langweiligen Vermögensteile, so das ETF-Portfolio vielleicht an einen Partner irgendwie auslagern, der das komplett macht oder mit mir macht. Das machen wir zum Beispiel auch. Aber ich will zum Beispiel mehr involviert sein in Immobilien, Direktbeteiligung etc. Oder es gibt natürlich auch Leute, die sagen so, hey, nee, ich habe jetzt irgendwie 100 Millionen Euro verdient und ich habe irgendwie 1000 Leute gemanagt. Ich habe keinen Bock mehr, jeden in meinem Leben irgendwie mit einer Person zu tun haben zu müssen. Ich gebe das alles ab oder ich kaufe sogar einfach nur einen ETF oder packe das alles aufs Tagesgeldkonto und verzehre das langsam und gehe nur noch Windsurfen. Und das ist eben so genau dieser Themenkomplex, den man da, finde ich, so ein bisschen durchstreiten muss. Das ist, sag mal, so die großen Fragen. Und dann kann man natürlich auch überlegen, wie man das Vermögen so ein bisschen kategorisiert. Aber vielleicht mache ich mal kurz einen Punkt, weil ich schon sehe, dass du vielleicht die eine oder andere Anmerkung hier hast.
Ich hatte schon mehrere Punkte, wo ich kurz einhaken wollte, aber ich mag es, wenn du in diesen Redefluss kommst, weil da kommen dann auch immer sehr interessante Sachen quasi einfach bei rum, wo ich nicht unterbrechen muss. Eine Gegenfrage, die ich habe, das ist ein anderes Movement, nicht das Fire-Movement, aber eine provokante Frage, die man irgendwie so stellen könnte, wenn man zum Beispiel dem Vanguard-Founder irgendwie glaubt, wieso packst du es nicht alles in einen breitflächigen irgendwie Market-ETF? Und es ist sehr schwierig, den Markt outzuperformen, generell über lange Zeiträume. Also wofür brauchst du überhaupt, ich stelle das jetzt bewusst so, die Frage, wofür brauchst du überhaupt super komplizierte Portfoliostrukturen? Also ist das nicht eigentlich alles nur irgendwie Geld, was dann irgendwie abgeführt wird, gerade wenn man dann irgendwie mit den großen Banken geht, die einem dann auch noch die irgendwie Konstrukte verkaufen, wo man dann noch viel Management-Fee zahlt etc. Lohnt es sich nicht einfach, die Sachen einfach in den ETF zu packen? Frage ich jetzt einfach mal so.
Sehr gute und sehr berechtigte Frage, die wir tatsächlich auch häufig von Kunden bekommen, die, ich sag mal, auch sehr hohe dreistellige Millionenbeträge haben. Und ich finde die Frage absolut richtig und ich finde, da muss ich mich auch als Vermögensverwalter stellen können. Und ich sag mal, sage ich eben auch ganz ehrlich, und das kommt leider auch viel zu oft vor, wenn du ein Vermögensverwalter, also es kommt sehr, sehr oft vor, dass du Vermögensverwalter hast, die Portfolios bauen, deren Konstruktion, Gebühren, Struktur, Performance tatsächlich nicht rechtfertigt, dass man dafür so viel Geld zahlt. Also in ganz vielen Fällen, und das fand ich sehr, sehr traurig, performt der eine Aktien-ETF oder halt gängig eine Kombination von Aktien- und Anleihen-ETF besser als das, was der Vermögensverwalter macht. Genau. Da könnte man wahrscheinlich nochmal eine Stunde Podcast füllen, warum das so ist, aber das ist tatsächlich die Realität. Das aber vielleicht auch eine interessante Anekdote, weil das war für mich auch sehr, sehr lehrreich. ich dachte natürlich auch so, ich war ja davor auf der Family Office Seite und sozusagen mein Dayjob war es, jeden Basispunkt Gebühren irgendwie rauszuverhandeln. Also genau dieser Punkt, warum soll ich dann irgendwie einen Partner dazu haben, wenn ich das selber bauen kann? Und das ist auch absolut richtig. Also gibt es auch eine schöne Weisheit von so einem Pensionsfondsmanager in Nevada, der eben auch sagt, wir wissen nicht, wie der Markt sich entwickelt, aber wir wissen, weniger Gebühren ist besser als mehr Gebühren. Quasi jeder Basispunkt Gebühr, den wir einsparen können, bringt uns näher an unser Anlageziel, in der Regel. Und genau, das ist eben auch dieses wichtige Mantra. Aber dann sieht man eben auch so Beispiel quasi, also, und dann kommen wir wieder ein bisschen ins Thema Nebenschauplätze. Ich bin jetzt erfolgreiche Gründerin, Gründer. Ich habe meine 10 Millionen Euro verdient und fange jetzt einfach an, quasi in jedem Teich irgendwie zu fischen. Ich möchte das ETF-Portfolio managen. Ich möchte die Krypto, DeFi, On-Chain-Strategien machen. Ich möchte Direktinvestments machen. Und ich sag mal, die meisten klassischen Technologiegründerinnen, Gründer, ich sage immer so schön, ist jetzt nicht der schwäbische Schraubenkönig, denn ich weiß, was die Aktie ist, das sind ja genau Leute, die haben dann doch vorm Exit mal ein bisschen VC, ein bisschen Aktien, ein bisschen Krypto gemacht, wahrscheinlich auch mit gar keinem schlechten Track Record, ne, weil man hat ja auch irgendwie Expertise in der Branche, aber die Frage ist ja immer, auch hier sagt dem Exit, ist das meine beste Zeitverwendung? Ja. Und das sehe ich eben sehr, sehr oft, wenn dann Leute auch überlegen, ich baue, dann mach da vielleicht mein nächstes Kapitel, baue die nächste Company oder ich habe vielleicht verkauft im Bereich Healthcare, deswegen habe ich extreme Expertise im Bereich Healthcare, mache Direktbeteiligungen. Ist es dann die beste Zeitverwendung für mich zu sagen, ich habe jetzt meinetwegen 60-70% von meinen 10 Millionen Euro im ETF-Portfolio und da versuche ich irgendwie ganz viel Zeit zu investieren, damit ich nicht 7 oder 8% mache. Klar, das ist natürlich viel Geld, aber ist die Zeit am Ende, wenn ich überlege, wie viele Stunden ich investiere und was eigentlich auch so mein rechnerischer Stundenlohn ist, ist sie nicht viel besser darin investiert, eine neue Firma zu gründen, quasi Direktinvestments zu tätigen oder vielleicht beratend tätig zu sein etc. Genau in den Bereichen, wo ich quasi aus 100.000 Euro eine Million machen kann und nicht aus 6 Millionen Euro quasi dann 6,2 Millionen Euro in die Richtung. Oder, das ist eben auch der wichtige und finde ich total valide Punkt, ich habe jetzt hart gearbeitet, um mein Geld, mein Vermögen aufzubauen. Ich ruhe mich jetzt einfach ein bisschen aus, sozusagen. Es ist mir einfach wert, dass ich mich nicht um diese Vermögensthemen kümmern muss und ich outsource das an jemanden, der das den ganzen Tag macht, da Expertise hat, vielleicht auch so eine gewisse Ruhe reinbringt oder eben auch einfach Expertise reinbringt in Themen, wo ich keine Ahnung habe, Versicherungen, Steuern, Nachlassthemen, was es so gibt. Aber ich finde, das ist ein absolut valider Grund und ich sag mal, wenn ich so blicke ins deutsche Vermögensverwalterumfeld, in vielen Fällen würde man mit dem ETF besser schlagen, aber es gibt natürlich aus meiner Sicht, das bin ich natürlich ein bisschen biased, aber natürlich auch immer gewisse Gründe, warum ich denke, dass eben da aus diesem quasi rationalen Grund bessere Performance-Leistungen oder auch eben, ich sage mal, diesem emotionalen Grund, ich muss mich darum kümmern, ich habe da einen Trusted Partner, es Sinn machen kann, so jemanden mit dabei zu haben, aber ich würde immer Leuten dazu raten, schau da doppelt und dreifach darauf, ob das, was du einem Berater zahlst, auch wirklich fair ist, weil es gibt leider in Deutschland, auch wenn dieser Markt natürlich sich so ein bisschen so demokratisiert, commoditized, immer noch sehr, sehr viel schwarze Schafe, auch in Bereichen wie Honorarberatern, wo man ja denken würde, sozusagen, die sind besser als der Rest, sind sie in vielen Fällen, aber eben auch da nicht immer.
Ja, und ich glaube, da bin ich dann auch wieder vollkommen bei dir. Ich habe die Frage ja auch nur aus dem Grund so gestellt, weil das hört man halt irgendwie oft. Und gerade bei, wo ich halt immer generell sehr skeptisch bin, ist einfach hohe Gebühren für Active Managed Fonds oder so, wenn ich es auch einfach in den ETF packen kann und mir ziemlich sicher bin, dass es nicht besser performen wird. Aber ein paar Sachen, die du gesagt hast, würde ich auch zu 100% genauso unterschreiben, dass du eben auch mit Absicht halt Arbeit outsourcest, dass du dir Expertise kaufst. Und die Expertise geht ja viel weiter als nur, welchen ETF kaufe ich, sondern es geht dann ja auch in die Steuerstrukturen rein. Es geht in diesen ganzen Admin-Aufwand, über den wir eben schon so ein bisschen gesprochen haben, wo dann jemand wie du einfach so viel Erfahrung drin hat und wo man sich dann wahrscheinlich am wenigsten mit beschäftigen will, wenn man gerade irgendwie einen großen Exit gemacht hat. Und vor allem gibt es ja auch andere Fragen, über die man dann eben noch nicht so wirklich nachgedacht hat, wie zum Beispiel Versicherungen etc. Und das ganze Thema einmal richtig professionell durchleuchten zu lassen, zumindest mindestens das einmal durchleuchten zu lassen, dann kann man sich immer noch entscheiden, was man danach machen will, ist, glaube ich, gut investierte Zeit und wahrscheinlich auch gut investiertes Geld an dem Zeitpunkt. Wir nähern uns ein bisschen dem Ende. Gibt es noch irgendeinen spannenden Punkt, irgendwas, was ich noch nicht genannt habe, was dir noch irgendwie wichtig ist, einfach zu erwähnen? Außer, das kann ich noch kurz anbringen, wenn ihr das irgendwie spannend fandet, worüber wir gerade gesprochen haben, wir haben ja auch sehr teilweise an der Oberfläche gekratzt. Jan postet auch regelmäßig sehr guten In-Depth-Content auf LinkedIn. Einer der wenigen LinkedIn-Creator, nennen wir es jetzt einfach mal, wo ich wirklich regelmäßig die Posts auch mir anschaue und durchlese, was nämlich nicht oft der Fall ist. Also da solltet ihr vielleicht mal vorbeischauen und ihm folgen, wenn ihr die Sachen generell spannend findet. Aber das gesagt, gibt es noch irgendwas anderes, was dir noch wichtig ist, was wir noch nicht gesagt haben? Irgendeinen Punkt, den ich vergessen habe zu fragen?
Ich glaube, wir haben schon viel abgedeckt. Es gibt natürlich super viel, wo man auch in den Deep Dive reingehen kann, von wegen, wenn ich dann ein paar, wer ist das der richtige Partner für mich? Wie sollten die Produkte aussehen? Was lohnt sich nicht? Das würde wahrscheinlich jetzt auch viele, viele Stunden mehr füllen. Aber grundsätzlich, ich sag mal so ein bisschen ein Mantra von uns und darüber so ein bisschen die Brücke, vielleicht noch ein oder zwei, ich sag mal, andere Themen, um die jetzt tiefer anzuschneiden, aber achtet einfach immer sehr darauf, dieses Mantra zu schauen, so, wenn ich da, ich sag mal, mein Vermögen ein bisschen strukturiere und ich sage, ich habe vielleicht auch so ein bisschen für mich die Töpfe gebildet, das ist ja mal ein schönes Konzept, das kennst du wahrscheinlich von mir, von LinkedIn, ich schreibe auch öfter drüber so, das ist das schöne Aspirational Investor Framework, das ist nicht meines, sondern kommt vom ehemaligen Chief Investment Officer vom Wealth Management von Merrill Lynch, das Buch heißt Aspirational Investor Framework, kann ich sehr empfehlen, ist auch nicht so dick, ich bin mir nicht sicher, ob wir gefühlt alle Exemplare auf Amazon Deutschland aufgekauft haben, aber wenn ich bestellt sich in den USA, es ist so ein schöner Wochenend quasi Lesetrip. Der kategorisiert es eben sehr, sehr schön in einerseits diesen Notgroschen, ich glaube, den kennt man in Deutschland, Safety Bucket, den Market Bucket eben, wie viel Geld lege ich zur Seite, um heute oder mit Ansparen über Zeit sozusagen meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, auch nach Inflation, immer wichtiges Thema. Und wie viel Geld bleibt endlich eben übrig für so riskante Wetten sozusagen. Es kann auch auf Null gehen, aber es kann mein Vermögen eben nochmal signifikant vermehren. Der sogenannte Aspirational Bucket, das kann eben alles sein vom VC-Direktinvestment über Krypto bis natürlich auch nochmal die eigene Firma zu gründen. Sich immer so ein bisschen zu überlegen, was sind denn eigentlich die Ziele, die ich da habe pro Topf? Wie groß sollen diese Töpfe sein? Und ich sag mal einfach immer zu schauen, so ist es ein Topf, wo sich für mich Komplexität und mehr Risiko lohnt oder wo nicht? Und da, wie gesagt, ist unser hartes Mantra, wenn du für dich mit einem Honorarberater diese Exercise machst, so, okay, ich habe jetzt irgendwie mal 10 Millionen Euro Exit gemacht, ich packe 7 Millionen Euro ins Kapitalmarktportfolio und dann brauche ich 6% Zielrendite dafür, dann gibt es keinen Grund, da jetzt irgendwie anzufangen mit irgendwelchen gehebelten Kryptostrategien und Private Equity oder Venture Capital, sondern versuch das einfach so langweilig wie möglich, vielleicht sogar mit dem Vermögensverwalter und einfach mit 2-3 ETFs liquide einfach zu replizieren, sozusagen, bau kein Portfolio, was am Ende bei 0 oder 20% rauskommt, sondern bau eben eins, wenn du 7% brauchst, was vielleicht zwischen 7 und 8% rauskommt.
Alles auf Rot, genau.
So einfach was, wie sagt immer, der Holger Graf kann ich auch sehr empfehlen, das ist ein ehemaliger Goldman-Kollege von mir und auch großer Finance-Creator, so der 100er Hebel auf die Orangensaft-Futures oder sowas. Das ist ein klares Aspirational Investor Asset, aber auch da einfach eben kann ich immer nur dieses Mantra sagen, so wenn man verkauft als Gründer, so man hat eben Lust, spannende Sachen zu machen. So, ich sag mal so schön, wenn ihr dann irgendwie nächstes Mal im Tutorial beim Dinner sitzt mit Unternehmerfreunden, so keiner will, du willst halt nicht sagen, ja, mein ETF-Sparplan läuft super, sondern du willst ja irgendwelche coolen Geschichten mit dabei haben. Also in der Regel zumindest.
Ja, doch, ich weiß, wo du herkommst. Und das war auch immer so damals, als wir Geld eingesammelt haben von sehr reichen Leuten und Family Offices für unsere erste Company. Das Storytelling war immer das, was die Leute dann sehr begeistert hat ab einem bestimmten Level.
Genau, also man am Ende so, wenn man halt viel Geld hat, man hat vielleicht so viel Geld, dass man es auch gar nicht mehr ausgeben kann, so man will natürlich irgendwie coole Sachen damit machen und kann ich auch verstehen, würde ich auch so machen, so mit den paar Euros, die ich sozusagen investieren kann, mache ich natürlich den langweiligen ETF, aber auch andere Sachen, aber achtet einfach immer darauf, jede Anlageklasse, bevor ihr einfach mal blind anfangt, ob euch die Komplexität wert ist. Da finde ich zum Beispiel sowas wie Direktbeteiligung, das hat dann wieder andere Admin-Themen, aber ist dabei buchhalterisch nicht so schwierig, aber ich mache den Venture Capital Fonds, den Private Equity Fonds, vielleicht sogar in irgendeiner Subanlageklasse, die eigentlich für mich nichts interessiert. Ich mache irgendwie den Midwest Agritech Fund oder sowas, weil es irgendwie cool klingt. Das ist schön und gut, kann man schon machen, aber denkt, wie gesagt, erstens drüber nach, so entspricht das langfristig mein Anlageziel und habe ich halt wirklich Lust, mich da lang dran zu binden. Und tatsächlich, das Risiko, vor allem kurz nach dem Exit, finde ich, ist nicht, dass man schlechte Investments macht, weil die meisten Leute sind jetzt keine katastrophalen Investoren, aber man fängt dann eben an, und so habe ich es auch oft erlebt, dass man sagt so, hey, hier bringt irgendwie mein Buddy Mike den einen Deal, der Fabian bringt den anderen Deal, so alles klingt halt irgendwie cool und erst dann stellt man sich die Frage, was passt eigentlich, und man hat am Ende plötzlich ein Portfolio von, wo quasi 5-10% vom Gesamtvermögen in Sachen drin sind, die non-core, illiquide sind und wahrscheinlich am Ende auch nicht so performen, wie man performen möchte. Das heißt, alles, was noch so schön klingt, ich schreibe ja auch immer viel, ich bin so vorsichtiger Optimist auf Private Equity, Venture Capital, je nach Case bisschen skeptischer, so denkt einfach immer drüber nach, ob das Sinn macht, tastet euch langsam rein, überstürzt nicht so, wie vorhin schon mal gesagt, so alle Leute sagen so, das ist die Once-in-a-Lifetime-Opportunity, aber sowas kommt halt am Ende, vielleicht nicht jede Woche, aber jeden Monat.
Ja, das war doch ein sehr guter Abschluss. Danke dir für die ganzen Einblicke und die Zeit. Wie gesagt, es gibt sehr viele Themen, wo wir theoretisch noch tiefer reingehen könnten, vielleicht dann in der nächsten Episode irgendwann, wenn wir uns ein gutes Thema aussuchen. Aber vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke und hab noch eine schöne Woche.
Super, vielen Dank, Mike, und hoffentlich bis bald mal wieder.